bin mir ganz sicher, wenn wir uns überlegen würden, was ist denn der Faktor, der in Firmen ganz drastisch die Produktivität verbessern würde? Ist das die Einführung von SAP oder was ist es? Bin mir ganz sicher, dass der Faktor, der das am schnellsten hinkriegen würde, das ist die firmeninterne Schulung von Moderatorinnen und Moderatoren.
Peter Motler ist Autor des Buches Mit Ignoranten sprechen. Im Podcast sprechen wir über die hohe Kunst der Kommunikation auf vertikaler und horizontaler Ebene, wie du erfolgreich mit Ignoranten kommunizierst und Meetings gestaltest. Herr Motler, herzlich willkommen.
Hallo, Adil.
Erstmal großen Dank von meiner Seite. Ich musste 50 Jahre alt werden, um das erste Mal über vertikale und horizontale Kommunikationssysteme zu erfahren. Erzählen Sie uns doch da vielleicht einleitend mal was drüber. Was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Diese Begriffe sind nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf dem von Deborah Tannen, eine Soziolinguistin an der Georgetown University. Die hat Anfang der 90er Jahre nichts anderes machen wollen, als rauskriegen, wie kommunizieren eigentlich Kinder beim Spielen. Dann hat die da eine große Zahl von Versuchsgruppen eingerichtet und ganz genau beobachtet, Filmaufnahmen, Tonaufnahmen, Wörter gezählt, was halt die Linguisten so machen. Und dabei hat die eine ganz bahnbrechende Entdeckung gemacht. Sie hat nämlich gemerkt, dass es da eine Gruppe von Kindern gab, die mussten, immer wenn die angefangen haben zu spielen, dann mussten die erstmal die ersten 20, 30 Minuten ihres Spiels damit verbringen, die Rangordnung zu klären. Das hieß nicht, dass jeder die Nummer 1 sein wollte. Auch der vorletzte Platz war okay. Es musste aber ausgehandelt und für alle transparent sein. Sobald das abgeschlossen war, konnten die ganz großartige, fantasievolle, stundenlange Spiele zusammenspielen. Wenn aber diese Phase der Rangklärung verhindert wurde durch irgendeinen externen Faktor, gestört, dann war das, wie wenn man den in den Stecker gezogen hat. Kein Benzin mehr im Tank, nicht mehr motiviert, alles langweilig, die Gruppe ist auseinandergelaufen. Sobald diese Phase der Klärung aber wieder geklappt hat, da waren die hochmotiviert, in Sicherheit und voll dabei. Dieses Kommunizieren hat Tannen als vertikales Kommunizieren bezeichnet. Es gab aber noch andere Gruppen, die haben diese Phase der Rangklärung überhaupt nicht nötig gehabt. Die konnten ab der ersten Sekunde zack, voll ins Spiel, voller Begeisterung, hochmotiviert, ab der ersten Sekunde dabei. Und es war von Anfang an ein egalitäres Kommunizieren. Also ich gebe dir eine Information, du gibst mir eine Information. Irgendwas kannst du nicht besonders gut, da mache ich kein großes Ding draus, denn du weißt auch von mir was, was ich nicht so gut kann. Da machst du auch keine große Angelegenheit draus. Und dieses Kommunizieren, egalitärer Informationsaustausch unter Gesichtswahrungsaspekten, das hat Tannen als horizontal bezeichnet. Und jetzt können Sie sich unschwer vorstellen, wenn Sie das mal hochrechnen in die Arbeitssituation jeden Tag in Firmen und Organisationen, das kann ziemlich schnell ein Problem werden, wenn die Horizontalen auf die Vertikalen treffen und da aneinander vorbeireden.
Das heißt, horizontal ist wirklich im wahrsten Sinn des Wortes das Gespräch, der Dialog auf Augenhöhe.
Ja.
Und die Vertikalen, die brauchen erstmal, bevor die sich überhaupt erstmal auf ein Gespräch einlassen können, müssen die erstmal klären, bin ich über dir, bin ich unter dir, sind wir gleichgestellt? Wobei es nicht darum geht, immer zu sagen, ich bin unbedingt über dir. Also es geht nicht um Rang oder Machtspiele, sondern es geht um die Anerkennung eines Status innerhalb der Gruppe. Das muss geklärt sein. Erst dann können die sich überhaupt auf inhaltliche Gespräche einlassen.
Genau, das ist der Punkt. Also damit es da keine Missverständnisse gibt, beide diese Systeme können inhaltlich ganz hervorragende Arbeit leisten. Nur brauchen die, damit sie das können, beide was Unterschiedliches in der Eingangsphase. Also die Vertikalen brauchen eine Rangklärung. Solange das nicht passiert ist, sind die beschäftigt mit der Rangklärung. Und ich kenne das vielleicht auch in Meetings. Da gibt es dann manche Leute, die machen alle möglichen Sachen, nur die gehören ja überhaupt nicht zum Thema. Oft aus einer gewissen Ratlosigkeit oder manchmal sogar Verzweiflung, weil sie endlich mal wissen, wer ist hier eigentlich was. Das heißt, die Vorbedingung, damit das Meeting klappt, ist diese Rangklärung. Das kann man mal oft sogar ganz kurz machen. Also ich leite ein Meeting, ich bin die Moderatorin oder der Moderator und dann sage ich eben am Anfang nicht nur, ich bin Paul, sondern oder Paula, sondern hallo zusammen, ich bin die Paula, ich bin die Moderatorin dieses Meetings. Da sind die Vertikalen schon entspannt, weil damit ist klar, okay, das ist die Nummer eins. Aber wenn Paula anfängt und sagt, hallo zusammen, ich bin die Paula, ist heute so wahnsinnig schönes Wetter, bin ja froh, dass unsere Klimaanlage funktioniert, warten die Vertikalen die ganze Zeit, ja und? Weiter, weiter, kommt noch was? Nee, und Paula macht Smalltalk und lächelt und macht das, was unter den Horizontalen normal ist, nämlich sich Zeichen der Zugehörigkeit geben. Aber wenn sie den Vertikalen nicht klar macht, dass sie die Moderatorin ist, dann fangen die irgendwann mal an stören, weil sie endlich mal wissen wollen, was ist denn jetzt hier, wer ist denn jetzt hier die Nummer eins? Also nicht aus Gemeinheit, sondern aus einem Bedürfnis der Orientierung.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe das beim Hören Ihres Buchs so als, das ist wirklich ein Bedürfnis, das ist gar nicht böse gemeint, weil ich würde mich auch eher der horizontalen Fraktion zugehörig fühlen, zu sagen, na, jetzt lassen wir mal über Inhalte sprechen und das eher auch so eher als rüpelhaft oder auch als ein bisschen steinzeitlich wahrnehmen. Aber ich habe das dann, nachdem ich es mal verstanden hatte, gesagt, okay, es ist einfach ein Bedürfnis von Menschen, die primär in diesem Kommunikationssystem unterwegs sind, die wollen und müssen, brauchen erst diese Rangklärung, damit die überhaupt dann im Anschluss auch auf eine inhaltliche Ebene einsteigen können.
Genau, das ist der Punkt. Ich würde sogar sagen, inzwischen, es gibt da fast sowas wie eine inhärente Unschuld. Also man sollte vielleicht eher von Bedürfnissen reden, statt von bösen, denen immer böse Absichten unterstellen. Also natürlich gibt's die. Es gibt natürlich solche Idioten, die tatsächlich panzermäßig die Leute plattwalzen wollen. Die gibt's, aber das ist die Minderheit. Mein Eindruck ist inzwischen, die Mehrheit von vertikalen Chefinnen und Chefs, die es anderen ein bisschen schwer machen, die sind nicht einfach bösartig, die sind naiv, weil sie noch nie darüber nachgedacht haben, dass es vielleicht auch noch ein anderes Kommunikationssystem gibt als ihres.
Das gilt ja aber für die anderen genauso.
Und das gilt für die andere Seite ganz genauso, ja, Sie haben recht. Ja, in Wirklichkeit sind diese beiden Systeme, wenn sie so eine Übersetzungshilfe haben, dann können die ein ganz großartig zusammenarbeitendes Dreamteam sein. Aber wenn es diese Übersetzungsanstrengung gar nicht gibt, sondern wenn jede Seite auf ihrem eigenen besteht und die andere abwertet, dann wird's bitter.
Ja. Eins ihrer Bücher heißt ja mit Ignoranten sprechen. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, festzustellen, dass der Ignorant gar nicht unbedingt derjenige nur ist, der im vertikalen System sitzt, sondern auch der horizontal unterwegs ist. Weil auch der möglicherweise ignoriert, dass es ein anderes Bedürfnis auf der anderen Seite gibt. Gibt es eigentlich die Ignoranten auf beiden Seiten.
Genau, ja.
Und jetzt haben wir ja eben in einem der Bücher, da nehmen sie ja den US-Wahlkampf ein bisschen auseinander und da haben wir natürlich einen prototypischen Vertreter des vertikalen Systems und einen prototypischen Vertreter wahrscheinlich auch des horizontalen Systems, nämlich Donald Trump, Hillary Clinton. Können Sie da noch was zu sagen? Was wenden die dann für Strategien an? Das nehmen sie ja minutiös fast schon auseinander. Nein. Aber wie kommunizieren dann Vertreter des einen und des anderen Systems und warum ist vielleicht auch jemand, der eher in einem horizontalen System unterwegs ist, ja, fast, man könnte fast den Eindruck gewinnen, total hilflos gegenüber diesen Strategien des vertikalen Systems.
Na, also ich würde es zunächst mal so charakterisieren, das, was man dann da beobachten kann, man kann das ja zum Glück heute noch auf YouTube sich anschauen, wie damals diese Präsidentschaftsdebatten zwischen Clinton und Trump abgelaufen sind. Und das ist nun mal extrem öffentlich. Also riesige Säle, jede Menge Kameras, extrem öffentlich. Und dieses Öffentliche und Ausgestellte, das fällt horizontalen Leuten ein bisschen schwerer als vertikalen. Das heißt nicht, dass eine der beiden Seiten grundsätzlich die aggressivere ist. Beide diese Systeme haben ihre eigenen Aggressionsformen. Und manchmal denke ich sogar, die Aggressionsformen, die es im vertikalen System gibt, mit denen kann man leichter was produktiv machen, weil die so deutlich und so offensichtlich sind. Während im horizontalen System sind die Aggressionen, die es da gibt, auch betriebliche Aggressionen, die sind eben indirekter und sind schwerer öffentlich zu erkennen. Aber um mal auf dieses Beispiel Clinton und Trump zu kommen, innerhalb dieses vertikalen Systems wird in 3 Stufen eskaliert. Bei uninteressanten Randfragen wird nicht eskaliert. Aber wenn es wirklich um was geht, zum Beispiel das Budget, die Zahl meiner Mitarbeiter, mein Gehalt, die Größe meines Büros oder so, irgend sowas, dann eskalieren vertikale Leute in 3 Schritten. Und da ist leider die ineffizienteste und unwirksamste Ebene der sogenannte High Talk. Der High Talk, das ist die Ebene, auf der ganz viele Detailargumente ausgetauscht werden. Fachwissen, Logik. Ich setze mich wirklich mit der Position des anderen auseinander und widerlege sie. Ist also wirklich eine intellektuelle Anstrengung. Es ist verbal, es ist eine intellektuelle Anstrengung. Meine Bildung kommt da drin vor. Das Tragische ist nur, das ist übrigens das, was man ja schon auf dem Gymnasium lernt und dann erst recht an der Hochschule. Das sind alles Trainings in High Talk, die da stattfinden. Aber das Tragische ist, dass mir dieser High Talk nicht viel nützt, wenn da auf der anderen Seite jemand ist, der mit kurzen, knappen, unoriginellen Formulierungen darauf antwortet und das womöglich sogar noch wiederholt. Also ich argumentiere und argumentiere und argumentiere und dann sagt mir jemand im Meeting auf der anderen Seite, das glauben Sie doch selber nicht. Und dann, ist doch Quatsch. Und dann hole ich noch ein Argument raus, dann sagt der ungerührt einfach nochmal, ist doch Quatsch. Dann brenne ich ein rhetorisches Feuerwerk sondergleichen ab und es ist super brillant, was ich da wieder drauf habe und zitiere Plato auf Altgriechisch und dann sagt der, Quatsch, habe ich ja eben schon gesagt, ist doch Quatsch. Und bei vielen Leuten, die sich im High Talk super auskennen und mehrere Uni-Abschlüsse haben und großartige Rhetoriker sind. Und wenn da ihnen aber so ein beinharter Typ gegenüber sitzt, der fantasielos und kurz und unoriginell immer wieder ungerührt dasselbe sagt und kein einziges Argument bringt, das führt leider dazu, und das war bei Clinton auch so, dass die Leute aus dem Gleis gehauen werden. Die können das gar nicht fassen, was ihnen gerade passiert, aber jemand wie Clinton hat in Yale nicht gelernt, was man mit jemandem macht, der nicht argumentiert. Sagt sie übrigens selber, hat ja hinterher ein Buch geschrieben, ist leider nie auf Deutsch erschienen. What happened? Da sagt Clinton, sie kam mit den blöden, simplen Formulierungen von diesem Heini nicht klar. Ja, nur muss man sich dann schon mal überlegen, also wie hat sie sich eigentlich trainiert auf sowas? Weil das war schon immer klar, dass ein Trump genau das machen wird. Der Gipfel der Sache ist also nicht der intellektuelle High Talk, sondern der wird getoppt von einem Basic Talk. Die nächste Eskalationsstufe, die effizienter ist im Konflikt gegenüber dem High Talk, ist der Basic Talk. Und Basic Talk bedeutet einfach nur tatsächlich Basic. Alles unter 10 Wörtern, keine Relativsätze, originell muss es nicht sein, am besten mit bedeutsamen Pausen zwischen jedem Wort. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, die Gegenseite gibt immer noch nicht auf, sage ich einfach dasselbe nochmal. Ach, und jetzt reicht immer noch nicht, dann sage ich dasselbe nochmal. So, und wenn es immer noch nicht reicht, dann eskaliere ich auf die höchste Steigerungsstufe, die Vertikalen drauf haben, so wie das Trump zum Beispiel auch gemacht hat. Clinton steht am Rednerpult und redet und redet und redet, super argumentativ, detailversessen, sie weiß echt Bescheid, sie hat alles präsent. Und dann steht er von seinem Rednerpult irgendwann mal, läuft quer durch die ganze Bühne und macht dabei die ganze Zeit abfällige Handbewegungen über Clinton. So ein die Scheibenwischerbewegung mit der flachen Hand und schüttelt den Kopf und läuft hinter der stehenden Clinton vorbei. Sie argumentiert unentwegt weiter. Dann kehrt Und als er das zweite Mal hinter ihrem Rücken vorbeiläuft, klopft er ihr im Weitergehen auch noch so ein bisschen paternalistisch auf die Schulter und geht wieder zu seinem Platz. Und das macht Clinton total fertig, hat sie auch geschrieben hinterher. Das macht so, diese miese Aktion macht Trump im Town Hall Meeting in der zweiten Präsidentschaftsdebatte nicht einmal. Er macht es in den 90 Minuten, die das ganze Ding dauert, viermal. Und Clinton fällt kein einziges Mal ein Mittel ein und darüber geht sie kaputt.
Das heißt, Clinton so ein bisschen gefangen in ihrem High Talk, den sie wahrscheinlich in Yale und auch mit ihren sich umgebenden Beratern bis zur Perfektion beherrscht. Und Trump, um das mal einzuordnen, so mit seinem Basic Talk, was wir eben gemacht haben, war ja auch schon Basic Talk. Das kann doch so nicht sein. Das stimmt doch nicht. Das ist doch nur erfunden.
Genau.
Und dann als weitere
Eskalation. Das rechnet sich nicht.
Das rechnet sich nicht. Das haben wir schon probiert.
Ja.
Das ist ja auch ein Totschlag. Aber eigentlich klappt nie. Sogar nur zwei Worte.
Das können Sie niemandem erklären.
Wenn man da noch eine Pause dazwischen macht, klappt nie.
Genau.
Und dann noch ein bisschen Move-Talk dazu, so ein bisschen an der, also irgendwas gestikulierend.
Genau.
Dann bringt man, und das beschreiben sie auch wirklich toll in ihrem Buch, ist, dass sich dann die High-Talker ja im wahrsten Sinn des Wortes um Kopf und Kragen reden. Also sie wissen ja nur nicht mit, sie können damit gar nicht umgehen. Sie haben diesen Impuls, dann vielleicht noch schneller zu reden, es nochmal zu erklären, diesmal in besseren Worten, weil, hey, mein geistreiches Argument ist auf der anderen Seite noch nicht angekommen. Okay, als gut erzogener, gut gebildeter Mensch ist es jetzt meine Aufgabe, es nochmal so umzuformulieren, dass es auf der anderen Seite ankommt und da perlt alles einfach nur
ab. Genau, ja, die bittere Wahrheit ist halt, wenn ich mir diese drei Steigerungsstufen anschaue, der High Talk, der vom Basic Talk getoppt wird, der Basic Talk, der vom Move Talk getoppt wird, dann ist die bittere Wahrheit, wenn einmal die effizientere Ebene betreten wurde von der Gegenseite, dann kann ich nicht mehr auf der weniger effizienten Ebene bleiben. Ich muss auf dieselbe Effizienzebene hoch. Also sobald der anfängt, ohne jede Begründung, womöglich auch unsachlich, vielleicht sogar persönlich, so einen kurzen Satz zu sagen, dann sollte für mich klar sein, okay, jetzt ist High Talk vorbei. Lass das sein mit Begründen. Hör auf damit. Du musst jetzt auch eskalieren auf Basic Talk. Also der sagt, das glaubt Ihnen niemand. Nichts mehr begründen als Antwort, dann muss ich dem sagen, das werden mir viele glauben. Ist ja auch nicht besonders originell. Ja, ich mache ja nur aus seiner Behauptung, ich verneine seine Behauptung. Ich nehme ja sogar einen Teil seines Wortlauts. Das genügt aber. Ich mache das ja aber nicht, weil das so toll ist, auf Basic Talk und auf Move Talk zu eskalieren, sondern ich will ja wieder zurück zum High Talk. Ich will ja wieder zurück zum Argument. Und das werde ich dann merken. Wenn der dann aufgibt mit seinem Basic Talk und vielleicht eine Frage stellt, Fragen sind toll, weil Fragen werden dann, das ist ein Indiz dafür, dass er jetzt bereit ist, wieder konstruktiv zu werden, dann kommen wir ja wieder zurück zum High Talk. Und das ist ja der Sinn der Sache. Es gibt allerdings Leute, die kommen in Meetings rein und haben von Anfang an auf Move Talk eskaliert. Die kommen schon rein und voll eskaliert. Und was machen dann die Horizontalen, die den High Talk so sehr lieben? Die entscheiden sich dann oft, sie ignorieren das lieber. Weil das finden sie einfach zu blöd. Ich lasse mich doch auf dieses scheiß Niveau nicht herab. Ja, in Wirklichkeit ist es gar kein Herab, sondern es ist eine Verweigerung der politischen Effizienz.
Also Move Talk ist ja dann wahrscheinlich, Sie sagten ja, im vertikalen System gibt es das Bedürfnis, Rang zu klären, aber auch Revier zu klären und oder abzugrenzen, sicherzustellen. Das sind ja dann wirklich, also ich habe mir da bildlich immer vorgestellt, so einen alten Silberrücken, der kommt erstmal rein, ja, dann breitet er sich erstmal aus, dann setzt er erstmal Duftmarken, ohne irgendwas zu sagen, sichert sich wahrscheinlich, hängt wahrscheinlich sein Jackett über den Stuhl neben, was auch immer, ja, für eine wichtige Position oder nahe der Präsentationstechnik. Oder breitet seine Unterlagen schon mal schön auf dem Tisch aus. Das sind ja so typische Anzeichen, oder? Von
Loose Talk. Klar, das ist so, und das sollte ich halt auch entschlüsseln als Kommunikation. Ich sollte nicht so naiv sein zu glauben, nur weil der nichts Verbales macht, würde er nichts sagen. Doch, er sagt jede Menge. Was dabei eine ganz große Rolle spielt, das ist die Frage des Tempo, die Frage der Geschwindigkeit, weil in diesen beiden Systemen, horizontal und vertikal, ein unterschiedliches Verständnis von Tempo herrscht. Das horizontale System ist ein Hochgeschwindigkeitssystem. Da bewegt man sich relativ schnell, wird auch relativ schnell geredet. Die Silbenzahl pro Sekunde ist relativ hoch. Fällt auch nicht weiter auf, weil das machen ja alle. Nur im vertikalen System ist es was völlig anderes. Ich bin vor ein paar Monaten mal an der Klinik gewesen, in einer Besprechung von Oberärzten. Da sitze ich in dieser Runde da, höre dazu, 6, 7 Oberärzte. Und da hören wir, wie auf dem Gang jemand mit schnellen kleinen Schritten vorbeiläuft. Wir konnten gar nicht sehen, wer das ist. Aber da läuft jemand mit schnellen kleinen Schritten vorbei. Dann sagt einer der Oberärzte, wieder so ein Studi unterwegs. Okay, dann war das Meeting vorbei, dann habe ich den gefragt, als alles vorbei war, sagen Sie mal, Sie haben da vorhin diese Bemerkung gemacht, wieder so ein Studi. Sie konnten doch gar nicht sehen, ob das ein Studi ist. Wie kommen Sie da drauf, dass das ein Studi war? Dann sagt er, ja, hallo, wenn jemand so über den Gang rennt, da ist das ein Studi oder ein Praktikant oder irgend so ein Arzt in der Ausbildung vielleicht maximal, aber ja, wieso denn? Dann sagt er, das ist doch ganz einfach, wenn das jemand Wichtiges wäre, da rennt der doch nicht. Und das ist der Punkt. Weil für Vertikale ist die herabgesetzte Geschwindigkeit in Bewegungen und sogar im Sprechen, das ist eine Machtbotschaft. Dafür gibt es Respekt. Während wenn jemand in einer hohen Silbengeschwindigkeit auf sie einredet oder sich vielleicht sogar mit schnellen kleinen Schritten in einem Raum zu ihnen hin oder von ihnen wegbewegt, dann heißt es für die nicht wichtig. Kannst du vernachlässigen. Total frustrierend für Leute, die die Fakten gesättigt ihre Argumentation unterbringen wollen und dann ein Ding nach dem anderen raushauen, aber für viele Vertikale geht es leider zum einen Ohr rein und zum anderen raus.
Das heißt, woran erkenne ich diese, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, woran erkenne ich diese vertikalen Vertreter oder das Bedürfnis nach Klärung des Rang und Reviers? Erkenne ich solche Vertreter und Leute?
Also stellen wir uns mal vor, wir hätten hier ein Zoom-Meeting mit einer Menge Leute. Und dann poppen da jetzt unsere kleinen Bildkacheln auf und da steht unten drunter Susanne, Tim, Bernd, Geschäftsführung Firma Müller, / Meier, Otto, Karen. So. So, und jetzt die Preisfrage. Wer ist denn da wahrscheinlich der Vertikale? Na, also die Leute mit dem Vornamen wahrscheinlich nicht.
Ja.
Aber der eine Typ, der da unter der Bildkachel stehen hat, Geschäftsführung Firma Müller, / Meier. Da ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass das wahrscheinlich ein Vertikaler ist. Und wie sieht der jetzt diese ganzen Zoom-Kacheln? Ja, als allererstes guckt er sich mal an, was steht denn da unten drunter? Ach, lauter Vornamen. Da steht überhaupt keine Firmenbezeichnung und auch keine Rangbezeichnung bei niemandem. Ja, da hat scheinbar keiner einen Rang außer mir. Damit bin ich also die Nummer 1 jetzt hier. Egal, ob es da irgendjemanden gibt, der das jetzt hier moderiert oder nicht. So fängt es schon mal an. Ja? Also, oder wenn Sie das jetzt mal umlegen auf einen Meetingraum, einen präsentischen Meetingraum. Das Meeting fängt an um 3 und 3:10, vielleicht auch 3:05, kommen manche Leute rein. Schnelle kleine Schritte, kurzer Blick zu den anderen, freier Platz, hinsetzen und zack in die Sitzungsunterlagen sich rein vergraben, weil das Thema der Sitzung wird ein anspruchsvolles Thema sein und Punkt 3, habe ich überhaupt meine Statistik dabei und so weiter. So machen es Horizontale. Vertikale kommen nicht um 3:10, kommen frühestens um 3:05, in der Regel um 3 oder vielleicht sogar 3:05. Dann kommen die rein, gucken sich erstmal in aller Ruhe um, laufen langsamen Schrittes, übrigens auch dann, wenn die Sitzung schon angefangen hat, laufen langsamen Schrittes, begrüßen unangemessen laut irgendjemanden. Ach, Mensch, ich hab gedacht, du wärst im Urlaub, Mensch, jetzt bist du doch schon da. Wo war denn das? Ach so, Moment mal, Madeira warst du nicht? Obwohl die Sitzung schon angefangen hat. Ja, so jetzt da hinten, da hockt dieser wahnsinnig mächtige Controller. Jetzt gehe ich erstmal zu diesem Controller und unterhalte mich ein bisschen mit dem. Weiß genau, ich werde beobachtet, alles glotzt, ja, so, ja, aber wir grinsen, vielleicht sogar noch ein bisschen Schulterklopfen. So, dann gehe ich auf die Seite und sage, so, wo setzen wir uns denn hin? Wir, nicht ich. Wo setzen wir uns denn hin? Und dann kommentiere ich den Akt meines Hinsetzens, als müsste das jetzt alle wahnsinnig interessieren. So, da setzen wir uns jetzt mal hier hin, Stuhl herrutschen, draufsetzen und dann werden die Sitzungsunterlagen großflächig vor mir auf dem Platz ausgebreitet. Und das bedeutet, dass für die Horizontalen, wenn die in den Raum reinkommen, deswegen erzähle ich diese kleine Szene, weil das ist sowas wie ein diagnostisches Tool, woran ich erkennen kann am Anfang von Meetings, wer gehört in welches System. Weil die horizontalen Leute, für die hat die Strecke zwischen Türschwelle und Sitzplatz, diese Strecke hat keine Bedeutung. Weil die gehen ja alle davon aus, das wird ja nachher verbal werden und da kann ich ja dann meine inhaltliche Brillanz zeigen. Also fängt es erst an mit der Kommunikation, wenn das Meeting anfängt. Und die Zeit vorher ist eigentlich nicht wichtig. Und schon gar nicht meine Bewegung. Das ist bei den Vertikalen aber völlig anders. Die fangen nämlich wirklich an der Türschwelle an kommunizieren. Nicht erst, wenn sie sitzen. Nur ist es eine andere Form der Kommunikation als die horizontale erwarten. Es ist nämlich eine choreografische Kommunikation. Die verstehen diesen Raum, diese Grundfläche als berufliche Bühne. Und deswegen laufe ich hier auch nicht schnell, weil ich führe jetzt gerade ein Stück auf. Ja, da unten hockt das Publikum. Ich laufe also nicht schnell, ich bewege mich langsam bis zum Stehenbleiben. Ich rede auch lauter, als eigentlich nötig wäre. Und ich kommentiere mich selbst. So, und dann hocke ich hin und als letzten Akt der Revier in Besitznahme breite ich meine Unterlagen viel größer aus, als es eigentlich nötig wäre. Mhm. Und damit ist dann meistens schon klar, wer in welches System gehört.
So, und jetzt kommen wir mal auf den, der möglicherweise als Hightalker davor steht, vorne steht, zum Meeting eingeladen hat. Ja. Und mit so einer Situation, der ein bisschen überfordert ist. Wenn ich das jetzt alles richtig einordne, den größten Fehler, den ich machen könnte, wäre das komplett zu ignorieren, weil da spricht da jemand zu mir.
Ja.
Also was mache ich dann?
Naja,
ist echt schwer, weil ich sollte es nicht ignorieren, weil damit würde ich dem ja dann auch irgendwie dieses Bedürfnis, das anscheinend da gerade an mich herangetragen wird, ich muss erstmal Rang klären.
Ja.
Das würde ich ja ignorieren.
Naja, also Nadil, wenn Sie, ich meine, das sollte ich mir halt vorher wirklich klar sein, wenn ich da so eine Präsentation mache oder wenn ich sogar das Meeting leite oder moderiere, da sollte ich mir schon vorher drüber im Klaren sein, wer werde ich denn dann dort sein? Also bin ich da Andreas oder bin ich der Moderator? Das ist ein ganz großer Unterschied. Also für Vertikale jedenfalls. Das bedeutet, wenn ich der Moderator bin, dann sollte ich damit rechnen, dass die Vertikalen den Raum anders betreten als die Horizontalen. Dann sollte ich denen schon möglichst früh ein Zeichen geben, dass ich hier jetzt die Nummer eins im Raum bin. Zum Beispiel, indem ich jeden Einzelnen begrüße. Falls ich die noch nicht kenne, falls es lauter neue Leute sind, lauter unbekannte Leute, dann sollte ich mich mit meinem Rang vorstellen und dann erst mit meinem Namen. Also mich nicht vorstellen mit guten Tag, ich bin der Andreas, schön, dass Sie da sind. Das wäre eine horizontale Begrüßung. In der Hoffnung, dass der antwortet, ich bin der Walter, hallo. Ich komme vom sowieso Stadtviertel, ich bin mit dem Fahrrad da. Das wären sozusagen die Zeichen der Zugehörigkeit ausgetauscht. Dann wäre für beide klar, okay, wir gehören zum selben System. Aber wenn es ein Vertikaler ist, dann sollte ich dem sagen, guten Tag, ich bin der Moderator dieses Meetings. Mein Name ist Andreas Diehl. Suchen Sie sich doch einen Platz aus. Noch können Sie sich's aussuchen, nur nicht am Kopf, da sitze ich. So, dann ist er schon eingenordet. Weiß er schon Bescheid? Okay, klar, alles klar, ja. So, dann weiß er es schon. da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mir nachher ins Wort fällt, schon mal deutlich reduziert. Weil er weiß ja, dass das die Nummer eins ist. Ist ja übrigens geschlechtsunabhängig. Also das kann natürlich nicht nur, funktioniert nicht nur bei Andreas, funktioniert auch bei Brigitte, Monika oder sonst.
Andrea.
Wenn ich es vergessen habe, das zu machen und das Meeting läuft und jetzt ist dieser Typ, der da vielleicht sogar noch später kam, jetzt fällt er mir dauernd ins Wort. Oder labert irgendein sinnloses Zeug, ist bei Punkt 5, wir sind aber erst bei Punkt 1 der Agenda. Ja, dann muss ich ihm nachträglich den Rang klären. Ich kann das immer machen. Also ich kann ihm dann irgendwann mal sagen, ja, Herr sowieso, ich bin der Moderator dieses Meetings. Sie sind Teilnehmer des Meetings. Unsere Agenda ist so, Sie reden über Punkt 5, jetzt reden wir über Punkt 1. Ja, das ist aber wahnsinnig wichtig und das muss doch dieser Punkt 5, der ist, ich verstehe sowieso nicht, warum der auf Punkt 5 ist und sage ich, ja, Sie sind Teilnehmer des Meetings. Ich bin der Moderator. Wir halten uns an die Agenda. Was manche Horizontale dann machen würden, ist, sie fangen an, sich zu rechtfertigen oder zu begründen. Und damit bin ich auf der Road to Hell. Also Sie wissen ja, ich bin der Moderator. Ich habe mir das auch nicht selber ausgesucht. Die Geschäftsführung wollte, dass ich diese Funktion mache. Da kann man geradezu körperlich merken, wie man gerade abschifft bei den Vertikalen.
So fände ich es besser, wenn Sie das Meeting leiten.
Ja, das wird er dann sowieso machen.
Das fühlt sich ja extrem ungewohnt an für jemanden, der eher im horizontalen System unterwegs ist. Aber so diese ganz langen Sätze, diese teilweise banalen Feststellungen, wie Sie sind Teilnehmer oder Sie sind Geschäftsführer. Ich bin Moderator des Meetings, wir sind jetzt bei Punkt 5. So, das fühlt sich ja erstmal extrem strange an für jemand, der permanent noch mit einer hohen Wortdichte, hoher Geschwindigkeit sich eigentlich permanent auf High Talk bewegt. Wie gibt es irgendwelche Strategien? Also, wie kann ich das trainieren?
Ja, klar,
das zu erkennen ist ja eine Sache. Ja. Und dann aber zu sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Also was würde ich zum Beispiel machen in der Situation, das Meeting hat angefangen, ich habe mich bei jedem vorgestellt und dann platzt um 5 nach, platzt noch jemand rein und fällt sich genau auf diese Weise, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also der Silberrücken streift durch den Raum, markiert erstmal die Ecken, so stelle ich mir das gerade bildlich vor, ja, und dann setzt er sich schön in seinen Sessel, sehr geräuschvoll. Was mache ich jetzt mit dem?
Also wenn so ein Typ zu spät kommt und ich bin damit beauftragt, dieses Meeting zu leiten, dann muss ich genau dem so früh wie möglich klar machen, dass ich dieses Meeting leite und nicht er. Nur weil er vielleicht ein Silberrücken ist oder zufällig ein Geschäftsführer ist. Sonst zerschießt er mir das Meeting. Das heißt, der kommt rein, der fängt da an, seinen Bühnenauftritt zu machen, und den muss ich ihm jetzt leider kaputt machen. Das heißt, ich merke, er fängt an seine Bühnentour, dann stehe ich mal auf, geh langsam zu ihm und sag ihm, guten Tag, Herr Sowieso, ich bin der Moderator des Meetings. Nehmen Sie doch Platz, wir wollen anfangen. Oder vielleicht noch ein bisschen rumreden. Wenn ich sage, ja, ich bin der Moderator, wir wollen anfangen, nehmen Sie doch Platz. Muss ich vielleicht nochmal sagen, wenn er hartgesotten ist. Aber er wird dann Platz nehmen. Das wird im Übrigen meine Autorität gegenüber dem Rest der Gruppe, der das ja genau beobachtet hat, enorm steigern.
Also ein bisschen wie der Showdown, ne? Also können wir fast schon sagen.
Ja, das ist aber auch so, weil ich meine, besonders schwierig ist, es gibt ja in vielen Organisationen, hat sich das ja eingebürgert, dass es für unterschiedliche Projekte auch immer wechselnde Moderatorinnen oder Moderatoren gibt. Und die strukturelle Komponente dabei ist, dass die Moderatorin oder der Moderator in einem Meeting, das sie selbst moderiert oder er moderiert, da ist die für die Dauer des Meetings, wenn es 30 Minuten geht oder 3 Stunden, ist egal, aber für die Dauer dieses Meetings ist sie die Nummer 1 im Raum. Mhm. Auch gegenüber Leuten, die außerhalb des Meetings ihr rangmäßig überlegen wären. Das ist manchmal nicht einfach durchzuhalten. Also mein Chef hat mir den Auftrag gegeben, moderier doch du das. So, jetzt labert er aber nachher einen unendlichen Mist. Und dann muss ich ihn unterbrechen und ihm sagen, Sie sind der Geschäftsführer, aber ich bin der Moderator dieses Meetings und wir müssen das jetzt hier anders machen.
Also es ist eigentlich sehr einfach, aber doch gleichzeitig sehr schwierig. Und trotzdem ist es sehr einfach, weil ich rede ja einfach nur in feststellenden, sehr einfachen Sätzen.
Ja, genau. Das ist was ganz Wichtiges, Hadil, dass ich das nicht bewerte und auch nicht zeige, ob es mich ärgert. Sondern ich rede immer, es ist wie wenn ich mir bevor ich dieses Meeting betrete, sowas wie einen Rollenmantel übergezogen hätte. Und jetzt komme ich da rein. Und wenn ich gute Laune habe oder in einem guten inneren Zustand bin, und dann kann ich da einem, der da drin sitzt, zu dem kann ich mal hingehen und mal kurz meinen Rollenmantel aufmachen und ihm zeigen, hey, nur dass du es nicht vergisst, ja, ich bin Andreas.
Andreas so, Diel.
Und dann mache ich den Rollenmantel wieder zu. Wenn ich schlechte Laune habe oder wenn es mir dreckig geht oder ich habe so ein Hangover, dann lasse ich vielleicht für die Zeit der Sitzung meinen Rollenmantel komplett zu. Aber ich spreche aus dieser Rolle raus. Und das ist für, erstens ist es für die vertikalen Leute ganz normales Business. Das machen die nämlich laufend. Und das erkennen die, aha, gut, ja, das ist die Moderatorin, also was soll ich der jetzt hier Schwierigkeiten machen? Und die andere Seite dabei ist, dass mir dieser Rollenmantel einen ganz enormen Schutz vor Verletzungen gibt. Also ich führe das Meeting und dann sagt mir jemand, also wenn jemand inkompetent ist beim Führen von Meetings, dann Sie. Da könnte ich jetzt sagen, verdammt nochmal, also wir sind hier doch alle im Interesse der Firma und jeder von uns bringt sich ein und was soll diese Scheiße jetzt, könnte ich sagen. Damit komme ich nur auf das Level von Austausch persönlicher Befindlichkeiten in einer Selbsterfahrungsgruppe. Meine Autorität ist damit dann im Eimer für den Rest des Meetings. Oder ich knöpfe mental meinen Rollenmantel zu, gucke den an und sage ihm, ich bin die Moderatorin dieses Meetings. Sie sind ein Teilnehmer des Meetings. Wenn Sie was sagen möchten, melden Sie sich zu Wort, nehme ich Sie dran. Ist was ganz anderes, also wenn ich sagen würde, tut mir jetzt, das trifft mich jetzt in der Seele.
Und auch, ich glaube, genau dieses nicht inhaltliche drauf eingehen, das fällt ja, glaube ich, jemand, der Hightalk unterwegs ist, extrem schwer. Also wir haben ja immer diesen Impuls zu sagen, ja, da muss ich jetzt doch, also ich muss ja eine Antwort geben, sonst ist es ja irgendwie kein Gespräch. Also das habe ich für mich so beim Hören ihres Buchs gedacht. Es ist eigentlich völlig entkoppelt davon, weil ich mich auf einer anderen Ebene bewege. Reicht das mitunter?
Ich gebe eine Antwort. Es ist nur keine inhaltliche Antwort. Also für vertikale Leute, wenn die in ein Meeting reingehen, dann gehen die davon aus, es gibt hier zwei Ebenen der Kommunikation. Horizontale vergessen manchmal, dass es da auch noch eine zweite Ebene gibt. Horizontale gehen in ein Meeting rein, total im Inhaltsmodus, in der Regel auch super vorbereitet und ab der ersten Sekunde schon auf das Thema konzentriert. Das heißt, die gehen davon aus, die einzige Ebene dieses Meetings ist die inhaltliche Ebene. Vertikale gehen rein in so ein Meeting und wissen, für uns gibt es hier zwei Ebenen. Die eine ist die inhaltliche, die andere ist die politische. Klassisches Beispiel. Es gibt zwei Fraktionen im Meeting. Da ist ein Abteilungsleiter A und ein Abteilungsleiter B. Abteilungsleiter A schlägt was vor, Abteilungsleiter B vernichtet ihm den Vorschlag. Dann schlägt Abteilungsleiter B was vor, das wird von Abteilungsleiter A vernichtet. So, jetzt ist das Meeting vorbei. Die Horizontalen gehen raus und denken sich, was war denn das für eine Scheiße? Also völlig idiotische Zeitverschwendung. Vollkommen absurdes Meeting. Ergebnis null. Ja, hätten wir uns sparen können. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Die Vertikalen gehen raus und denken, ah ja, okay, also inhaltlich ist nichts rausgekommen. Aber ist doch interessant, wir hatten nicht gedacht, dass A genauso stark ist wie B. Wir hatten eigentlich gedacht, dass B eine viel größere Hausmacht hat als A und sich da durchsetzen wird. Aber ist nicht der Fall. Ist tatsächlich Gleichrangigkeit. Das heißt, für die Vertikalen ist das eine ganz wichtige politische Information über die Machtverteilung innerhalb der Firma, die sich da gezeigt hat. Dass da zufällig inhaltlich nichts dabei rauskam, okay, ja, so what.
Also auch eine Pattsituation kann, oder das Feststellen einer Pattsituation kann für vertikal orientierte Vertreter auch irgendwie ein Zugewinn an Informationen sein. Und damit in dem Fall war doch ein produktives Meeting.
Ja, also ich meine, wer fühlt sich denn in Meetings, auch mit Kunden, mit Mitarbeitern, wer fühlt sich dafür zuständig, dass die Kommunikation weitergeht? Dass da irgendwas rauskommt? Ja, in der Regel die Horizontalen. Wegen ihrer starken Inhaltsorientierung. Hat ja auch eine wirklich produktive Seite. Nur wenn ich auf der anderen Seite auf jemanden treffe, für den ist aber jetzt von existenzieller Bedeutung, dass er klar macht, ob es hier Gleichrangigkeit, Überordnung oder Unterordnung gibt, dann wird wahrscheinlich die horizontale Seite zu jedem Kompromiss bereit sein. Hauptsache, es kommt halt auch nur ein bisschen was raus, auch wenn man es dann hinterher bedauert. Aber die vertikale Seite wird viel eher bereit sein, einen Patt zu riskieren. Also ich mache einen Vorschlag, dann sagt die andere Seite, geht nicht. Dann sage ich, ja, aber wir haben das hier durchgerechnet, das bringt uns tatsächlich was, geht nicht. Ja, aber ich habe Ihnen doch die Analysen auf den Tisch gelegt, ja, sehen Sie doch, 2 Jahre Investition, aber dann ganz dicke schwarze Zahlen, das ist ein fantastisches Projekt, geht nicht.
Wird nicht funktionieren. Haben wir schon.
Okay, so, das kann ich jetzt weiterlaufen lassen oder ich steige in einen Part ein, der sagt, geht nicht. Ich sage, geht doch. Geht nicht. Geht doch. Nein, geht nicht. Geht. Nein. Doch. Nein. Doch. Das ist dann der Punkt, wo Horizontale sich denken, was ist das hier für ein Kindergartenquatsch? Ich steige aus und mache irgendeinen Kompromissvorschlag.
Lass es bitte weiter inhaltlich gehen. Ja,
ja, während der Vertikale kein Entgegenkommen macht. So, und im schlimmsten Fall endet das Meeting mit Abbruch des Meetings und in einer Pattsituation, was Horizontale als Katastrophe empfinden, Vertikale aber nicht. Weil das heißt für die dann hinterher, oh, hast du gemerkt, die hat Haare auf den Zähnen. Die gibt nicht einfach nach. Hätte ich nicht gedacht.
Das Schlimme ist ja, wenn man als High-Talker auf diesen Basic-Talk mit High-Talk reagiert, das sagten wir ja eben schon, man redet sich so ein bisschen um Kopf und Kragen und kommt so ein bisschen rüber wie der Oberstreber, der seine Hausaufgaben wirklich gut gemacht hat.
Das ist tragisch.
Ja, und dann man wird eigentlich auch, das ist ja dann, man geht ja mit auf die Bühne in dem Moment und man wird eigentlich, die anderen gucken zu und man wird immer kleiner.
Ja,
ne? Weil
ja.
nichts nach vorne geht. Ja. Und jetzt haben wir ja so, also offensichtlich sind ja Meetings oder überhaupt Moderationssituationen, das ist ja ein elementarer Anwendungsfall dafür. Wenn ich jetzt in einer solchen Rolle bin, zu sagen, ich bin vielleicht in einer Projektverantwortung oder mir hat jemand delegiert, leite du das mal. Wie bereite ich mich am besten auf so eine Situation vor?
Na, das Allerwichtigste wäre zum Beispiel schon mal, dass wenn ich das moderiere, dass ich dann auch einlade. Also ich sollte das nicht irgendjemand anderen machen lassen, sollte ich machen. Und es sollte auch vorher schon klar sein, was sind die Regeln in diesem Meeting? Muss für alle transparent sein. Es gibt Firmen, in denen ist es völlig ausgeschlossen, dass man sein Handy mitnimmt ins Meeting. Es gibt andere Firmen, da nimmt jeder sein Handy mit ins Meeting. Das ist nicht grundsätzlich ein Fehler, sondern der Fehler wäre, wenn das nicht für alle klar ist, was hier geht, was nicht geht. Das heißt, ich sollte die Einladung mitsamt der Regeln bekannt geben. Es muss auch klar sein, wie lange das Meeting geht. Also diese mythologischen Open-End-Sitzungen, wo angeblich nach 5 Stunden Sitzungsdauer immer noch was Produktives rauskommt, ist ja absurd. Es muss also klar sein, wie lange es geht. Übrigens, es sind natürlich auch Sitzungsdauern möglich, die Zoom einem nicht vorgibt. Also,
wenn man Premium ist.
Bitte?
Zumindest wenn man Premium ist, sonst ist nach 40 Minuten Schluss.
Gut, aber Zoom gibt, wenn Sie ein Meeting einstellen, dann bieten die Ihnen ja immer nur Halbstunden Muster an. Ja, gut, aber warum nicht mal ein Meeting 20 Minuten machen oder eine Dreiviertelstunde oder so? Ja, nur weil Zoom, ich muss mich doch nicht Zoom unterwerfen wegen der Meetingdauer. Das Entscheidende scheint mir aber zu sein, gerade bei so wechselnden Projektverantwortlichen, ich muss mit meinem direkten Vorgesetzten, vor allem wenn der dann auch noch Teilnehmer ist in dem Meeting, ich muss mit ihm vorher geklärt haben, was das bedeutet, wenn ich moderiere. Weil das ist manchen Chefinnen und Chefs nicht klar. Ich muss denen dann zum Beispiel sagen, hör zu, also wenn ich es moderiere, dann heißt es, ich behandle dich wie jeden anderen. Du hast dann da keine Sonderrechte. Du bist normalerweise mein Chef, aber im Meeting nicht.
Je nach Situation, ein Kundenworkshop, also wenn das ein entsprechender Workshop ist, der ein bisschen Einleitung braucht, dann bitte ich auch immer die Führungsrolle, die höchste Führungsrolle in diesem Setup, auch wenn der gar nicht selber teilnimmt, zum Anfang kurz zu kommen und mir sozusagen die Intronisierung, also auch als extern, mir sozusagen das Zepter in die Hand zu drücken und auch allen Teilnehmern dann so zu erklären, na, wir haben den Andreas hierher geholt damit, Ja, und dann gehen die auch teilweise, aber in dem Moment bin ich sozusagen intronisiert.
Ja, das ist toll, das halt Adil. Das ist genau das, was man machen muss. Also ich erinnere mich, ich habe mal von einer großen Gruppe von fast nur männlichen Führungskräften in einem Industriebetrieb einen Vortrag gemacht. Und es war klar, es wird was Interaktives, also es war für die ein bisschen ungewohnt. Und dann fängt es an um 10, aber in der ersten Reihe, da ist noch ein Platz frei. Und dann 9:55 geht die Tür auf, kommt ein Typ rein mit einer dicken Aktenmappe, setzt sich geräuschvoll in der ersten Reihe hin, fängt an, seine Akten auszupacken und da vor sich hinzuarbeiten. Klammer auf, ein wunderbarer Move-Talk, Klammer zu. Dann bin ich gleich zu dem hin, langsam zu ihm hin und habe gesagt, was wird denn das? Dann hat er gesagt, ja, ich muss hier noch ein paar Akten durcharbeiten. Dann habe ich gesagt, ich bin der Moderator in dem Meeting. Da hat er schon angefangen, sein Zeug zusammenpacken.
Dann habe ich gesagt, aber auch wirklich gesagt, was wird denn das? Das ist ja schon... Das könnte man schon sagen, ist ein bisschen frech, läppsch, ne? So was ja, gut, wird das?
Deswegen gehe ich, wenn ich Vorträge mache in Firmen, bitte ich die Abteilung, die mich einlädt, mir niemanden vorzustellen.
Ja.
Damit ich völlig hemmungslos mit den Leuten, die da rumsitzen, ich will nicht wissen, ob das jetzt hier der Vorstand ist oder so. Nee, da können Sie mir hinterher sagen. Ja? Aber ich will die alle gleich behandeln können. Und dann kann man sich so Sachen leisten.
Ich nenne das immer die Unabhängigkeit vom Auftrag, die mich dann auch im Nachhinein schon den einen oder anderen gekostet hat.
Aber ja, ja, klar. Also no risk, no fun, Adil.
Okay, jetzt sind wir also im Meeting. Jetzt haben wir kurz über die Vorbereitung gesprochen. Ne? Ich verteile also die Einladung, ich stelle die Regeln klar, ich lege die Dauer des Meetings fest. Und jetzt sind wir ja eigentlich schon drin. Also, dass ich nochmal einsteige, dass nochmal direkt zu Beginn so die Sinnstiftung erfolgt, beziehungsweise auch die Intronisierung. Ja. Sollte jemand dabei sein, der möglicherweise auch mein direkter Vorgesetzter ist, dass der nochmal explizit sagt, ja, der Peter, der Andreas, das ist heute unsere Meeting-Moderationsleitung. Mhm. Und dass ich mich dann aber auch entsprechend in Führung begebe. Also es funktioniert ja nicht, wenn ich nicht so ein bisschen dieses Selbstverständnis habe und sage, ja, ich bin jetzt hier in Führung.
Ja.
Wenn mein Selbstverständnis ist, ich bin jetzt hier der Protokollant für euch,
dann funktioniert das auch
nicht. Ja.
Ja, ich meine, ich sollte mir vorher schon nochmal vielleicht so für mich selber mal klar machen, was die Rolle vom Moderator ist. Der Moderator ist der, der den Code of Conduct vertritt, der eine sinnvolle Auseinandersetzung überhaupt erst ermöglicht. Er stellt einen Schutzraum zur Verfügung und er soll anregen. Er muss ja übrigens inhaltlich überhaupt nicht groß Bescheid wissen. Es muss auch klar sein, was soll denn da am Schluss rauskommen? Ist es jetzt, soll es da irgendeine Form von greifbarem Ergebnis geben? Oder ist es einfach nur im Sinn von einem Brainstorming? Oder was ist denn da jetzt der Auftrag? Sollte mir schon klar sein. Aber ansonsten habe ich eine defensive wie auch eine offensive Funktion. Die defensive Funktion ist, ich muss die Meetingkultur verteidigen gegenüber Störern. Alle, die dazwischen quatschen oder die Leute totreden oder unqualifiziert rumreden oder anfangen rassistisch zu reden oder sexistisch, das muss ich sofort unterbinden. Und die offensive Funktion, die ich als Moderatorin oder Moderator habe, es sitzen ja sehr wahrscheinlich Leute in dem Meeting, die fachlich kompetent sind, aber nicht so gerne sich in so einem Meeting outen, öffentlich rumreden. Und denen muss ich so viel Schutz und so viel Mut geben, dass sie ins Meeting reinkommen mit ihrer Kompetenz. Und wenn sie das von sich aus nicht machen, dann muss ich halt mit so eine freundliche Verführungsaktion starten. Also Susanne, du hast jetzt die ganze Zeit nichts zu dem Thema gesagt. Ich weiß aber, das ist ja Teil des Forschungsprojekts, bei dem du arbeitest. Und das Thema, damit habt ihr doch auch zu tun. Kannst du uns mal sagen, wie du das siehst? So, dann sagt Susanne vielleicht einen Satz. Dann sage ich, danke, dass du das sagst. Könntest du noch ein bisschen genauer sein? Was heißt denn das jetzt für den Aspekt oder jenen Aspekt? Okay, und dann fängt Susanne vielleicht überhaupt erst an, ihr ganzes Know-how auszupacken. Das heißt, diese beiden Funktionen habe ich nun mal. Also ich bin verantwortlich dafür, dass der Rahmen produktiv werden kann. Und ich muss den Rahmen also verteidigen und ich muss Leute einladen, in diesen Rahmen reinzukommen. Ich finde das einen anspruchsvollen Job. Eine gute Moderation zu machen, das ist wirklich was wert.
Wenn man auf die meisten Unternehmen guckt, also wie werden dort Meetings abgehalten, wie nehmen Leute Meetings wahr, dann taucht ja oft so der Number One Zeitkiller und unproduktiv bis zum geht nicht mehr ist die Art, wie wir eigentlich Meetings abhalten. Ja, was vielleicht auch daran liegt, dass eine solche Moderationsrolle, wie Sie sie gerade beschreiben, so überhaupt nicht gelebt und wahrgenommen wird. Also es wird ja nicht der Mehrwert einer solchen Person, die in dem Moment in Führung ist, damit überhaupt ein Rahmen sich findet, in dem guter High Talk am Ende stattfinden kann. Ah, ja. Und dazu gehört es halt auch, die Rangorientierten da reinzuführen und zu sagen, ja gut, wir klären den Rang und das Revier für dich. Und ich kann dir sagen, hier bin ich heute die Nummer eins. Mhm. Ich habe es immer ein bisschen leichter. Ich bin 2 Meter groß, habe eine dunkle Stimme. Das sagt immer einer, da wird sowieso immer dunkel, wenn du zur Tür reinkommst.
Naja, aber ich bin mir ganz sicher, wenn wir uns überlegen würden, was ist denn der Faktor, der in Firmen ganz drastisch die Produktivität verbessern würde? Ist das die Einführung von SAP oder was ist es? Oder irgendeine neue wahnsinnig tolle oder eine AI oder was ist es? Ich bin mir ganz sicher, dass der Faktor, der das am schnellsten hinkriegen würde und der eigentlich gar nicht so teuer sein müsste, das ist die firmeninterne Schulung von Moderatorinnen und Moderatoren. Weil es läuft nun mal in den Meetings, in den Meetings wird nun mal wahnsinnig viel Energie umgesetzt. Und es wird leider auch wahnsinnig viel menschliche und fachliche Energie vernichtet. Ja. In schlechten Meetings.
Und das ja erst recht in der Zeit, wo du, sag ich mal, Arbeit vielleicht nicht mehr so gut abteilen kannst, auch wenn wir das immer noch gerne der Firmen im Organigramm so umsetzen, ne? Abteilungen, sondern wo du viel mehr, also Stichwort Digitalisierung oder auch mal ja, an neuen Produkten arbeiten, das erfordert ja Vernetzung, Co-Kreativität, also dass dort wäre meine Annahme, dass sogar die Anzahl der Meetings oder auch solcher, wo es eben nicht nur rein um Informationsaustausch geht, sondern darum auch gemeinsam was zu erarbeiten, das nimmt ja eher noch deutlich, also
das natürlich, ja also die Moderatorinnen und Moderatoren in Meetings von Firmen, das sind eigentlich Leute, die Wissensorganisationen machen.
Ja.
Und insofern sind sie ein ganz zentraler Punkt für betriebswirtschaftliche Produktivität.
Sehr schön. Jetzt vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wenn ich für mich persönlich ein bisschen mehr Flexibilität reinkriegen will in, wie verhalte ich mich denn eigentlich? Wie kann ich gut switchen? Haben Sie da noch abschließend noch ein paar praktische Übungstipps?
Also zunächst mal sollte ich mir darüber im Klaren sein, dass es wirklich um Übungen geht. Also wir haben hier eigentlich mit einem Fremdsprachenproblem zu tun. Also wenn Sie was von mir wollen und ich finde Deutsch toll, ich bin total überzeugt von Deutsch, ja. Also Schiller, hallo, Goethe, ja, Hölderlin, Kant, ja, fantastisch. So, und jetzt texte ich Sie auf Deutsch zu. Sie sind allerdings kein Deutscher und Sie verstehen auch kein Deutsch. Sie sprechen Französisch. Sie ihrerseits sind total überzeugt, ja, Französisch, also fantastisch. Ja. Racine, ja, großartiger. Diderot, ja, toll. Also Camus, hallo, Wahnsinn. So, und jetzt texten Sie mich halt auf Französisch zu. So, ja, wo ist denn da jetzt die Schnittmenge, wo wir uns begegnen können? Ja, die gibt's nicht. Das heißt, wenn Sie von mir was wollen und ich beharre auf meinem Deutsch, dann werden Sie nicht drumherum kommen. Sie müssen das nicht mal perfekt können. Aber so ein bisschen Grammatik, ein paar Grundbegriffe von diesem Deutsch werden Sie einspeisen müssen, sonst kriegen Sie einfach überhaupt gar nichts von dem, was Sie wollen. Oder umgekehrt, ich will von Ihnen was und da sollte ich aufhören, sobald ich kapiere, dass Sie also Französisch reden und nicht Deutsch, da sollte ich aufhören, Französisch runterzumachen. So nach dem Motto, die machen da immer so komische Wörter. Und so, das ist doch krank, bescheuert, wie kann man, das ist doch unmoralisch, ja, das ist doch böse. Ich werde auch nicht drum rumkommen, dass ich ein paar Ausspracheregeln, ein paar zentrale Begriffe, ein bisschen Grammatik. Und dann werde ich weiterkommen. Das Schöne an diesem vertikalen System, über das wir jetzt hier so hauptsächlich geredet haben, ist allerdings, es ist total fehlerfreundlich. Weil die denken nicht über ihre eigenen Kommunikationsstrukturen nach. Das heißt, wenn Sie jetzt also nach unserem Gespräch im nächsten Meeting, das Sie machen, Sie fangen an mit einer Rangklärung, aber Sie verbaseln es. Sie erkennen allen den Rang an, nur ihren sagen sie nicht. Oder irgendeinen Fehler machen sie. Dann wird ihnen das nicht vorgeworfen. Da kommt hinterher niemand und sagt, ja, ich habe schon gesehen, Herr Diehl, ja, was Sie machen wollten. Sie wollten das hier und dann wollten Sie die Rangklärung, hat aber nicht funktioniert, da haben Sie das vergessen. Nein, das macht niemand. Weil das würde ja voraussetzen, dass man seine eigene Sprachsystematik reflektieren würde. Das machen die aber nicht. Das heißt, Sie können nächste Woche einfach das ganze Ding nochmal machen und übernächste Woche auch wieder, nach 3 Tagen wieder. Das meine ich mit fehlerfreundlich. Da wirft Ihnen niemand was vor. Sie können immer wieder neu anfangen.
Oder ich kriege ständig Erinnerungen auch in einem Meeting um die Ohren gehauen. Also wenn jemand mit Move und Basic Talk dann vielleicht reagiert während einem Meeting, obwohl ich denke, naja, den Rang haben wir doch schon geklärt. Dann ist ja einfach eine Erinnerungshilfe daran, okay, es war anscheinend noch nicht deutlich genug. Ich gehe nochmal zurück.
Ja. Ja, genau.
Sie sind Teilnehmer.
Ja.
Ich bin Moderator des Meetings.
Ja, und ich meine, das können die Leute, die uns zuhören, ja nicht sehen. Und sie machen das ja mit Pokerface, ja. Also sie sind in der Lage, ihr Lächeln auszuknipsen. Und das macht mir Hoffnung, Herr Diehl, weil das Problem ist, für viele horizontalen, nicht für viele, aber für einen gewissen Prozentsatz, es gibt bei den horizontalen Leuten, die haben einen Lächelreflex. Hm. Die haben ein echtes Problem, das Lächeln mal auszuschalten, wenn dafür kein Anlass ist. Und ein Lächelreflex in einem Konflikt, wo ich ein vertikales Gegenüber habe und der pinkelt mir gerade ans Bein und ich lächle die ganze Zeit, weil ich Zeichen der Zugehörigkeit geben will, da wird es noch schlimmer. Hm. Das heißt, wenn ich dann sowas mache wie so eine Rangklärung, dann am allerbesten einem ganz neutralen Gesichtsausdruck.
Ja, ich muss sagen, als Sie eben, auch das konnte man ja nicht sehen, aber als Sie Ihren Basic Talk mit mir gemacht haben, mich angeguckt haben, ich hatte so spontan, wenn ich nicht schon gesessen hätte, hatte ich spontanes Bedürfnis, okay, setz dich. Sag nichts mehr. Ja. Ein kurzer, und das muss ja gar nicht, man muss ja auch gar keine Grimassen schneiden, man muss einfach nur völlig neutral, klaren Blick, aber ich glaube vor allem auch den Blickkontakt suchen und ihn halten und dann ganz langsam, Sie sind der Teilnehmer. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Vielen Dank.
Ja, Adil.
Es war, ich würde mal ein kurzes Schleifchen dran machen, nicht, dass wir uns mit so einem unfreundlichen Basic Talk verabschieden. Ich bin ja High Talker.
Nein, ich würde so sagen, Adil, es war mir ein Vergnügen.
Vielen Dank. Aber kurz noch ein Schleifchen, damit wir, ich würde einmal noch mal kurz durchgehen, was haben wir gemacht? Also erste ganz wichtige Aussage, wir bewegen uns grundlegend in zwei völlig unterschiedlichen Kommunikations- oder Sprachsystemen. Das eine eher vertikal orientiert, wo es prima darum geht, Rang und Revier zu klären. Das andere horizontal orientiert, also Dialog auf Augenhöhe, wo es vor allem um Zugehörigkeit, um Inhalte geht. Und die grundlegende Aussage dahinter, wenn ich jemanden erreichen möchte oder auch an einem Gespräch mit ihm Interesse habe, dann muss ich mich immer auch im gleichen Kommunikationssystem bewegen, sonst kann Kommunikation nicht funktionieren. Was machen die vertikal Orientierten? Die machen vor allem, die eskalieren dann auf Basic Talk. Das heißt, knappe, einfache Sätze, lange Pausen, viele Wiederholungen. Ohne, dass sie sich dafür zu schade sind, dass möglicherweise auch ein gewisser Punkt inhaltlich gar nichts mit dem Vorherangegangenen zu tun hat. Das heißt, das können simple, banale Feststellungen sein, an die wir Hightalker uns vielleicht gewöhnen müssen. Dann die weitere Eskalationsstufe Move Talk. Da habe ich immer so vor meinem Auge entweder einen Hund, der seine Ecken markieren will und oder so ein Silberrücken, der sich extrem langsam durch den Raum bewegt, setzt und was auch immer die Situation ist, diese Meeting-Situation zum Beispiel für ihn einfach nur eine große Bühne ist, auf der er sich bewegt und ein Stück weit auch inszeniert. Und eben High Talk dann die Kommunikationsstrategie, vor allem der horizontal orientierten, wo es um fachliche Argumente geht. Dritter wesentlicher Punkt, gerade für High Talker ist dieser Basic und Move Talks sehr, sehr schwer. Es würde aber, glaube ich, das nehme ich jetzt vor allem mit, was kann man dagegen tun? Naja, ich kann erstmal A, damit starten, es überhaupt anzuerkennen, dass dort ein anderes Bedürfnis ist oder an jemand sich in einfach einem komplett anderen System bewegt. Dann ein zweiter sehr guter Schritt wäre, dass ich sensibel oder eine gewisse Sensibilität dafür entwickle, für diese Anzeichen, die mir dort, hallo, ich habe ein Bedürfnis, ich möchte bitte meinen Rang klären, bevor wir überhaupt inhaltlich weitermachen können. Genau, und dann einfach Schritt 3 üben und praktizieren. Das ist mit Sicherheit der schwierigste Teil, aber wenn ich es erstmal erkannt habe, ist es vielleicht auch viel einfacher. Und wenn ich dann mal den akademischen Kopf ausschalten kann, diesen Impuls unterdrücke, A, immer zu lächeln, B, immer unglaublich kluge Dinge zu sagen, dann wird es, glaube ich, immer einfacher. Und ein Riesenanwendungsfall, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiges Takeaway, sind einfach in unternehmerischen Kontexten sind einfach Meetings, die deutlich produktiver sein könnten, wenn wir der Rolle der Moderation mehr Bedeutung in dem Kontext dann einfach als eine Führungsrolle beimessen. Was kann ich tun, wenn ich in einer solchen Rolle bin? Ja, ich kann mich gewissenhaft vorbereiten, geht daraus, dass ich Einladungen verschicke, Regeln definiere für ein Meeting, dass ich die Dauer definiere. Innerhalb des Meetings, dass dort dann auch jedem klar ist, ich bin hier im Lead, ich bin für ein produktives Meeting verantwortlich, ich gehe hier auch in Führung, Ziele klar habe, dann aber ein bisschen eine Defense und eine Offense vertrete, also Defense Line eher im Sinne von, ich verteidige hier wie eine Löwenmama, dass wir hier einen produktiven, guten Austausch haben. Und offensiv heißt, dass ich auch auf Leute zugehe, die vielleicht nicht immer in erster Reihe sitzen und direkt die Hand heben und zu allem ihren Senf beitragen, die aber fachlich durchaus was zu sagen haben. Und so dazu beitragen kann, dass so ein Meeting auf vernünftige Art und Weise abläuft. Habe ich irgendwas vergessen, Herr Mottler?
Also ja, unbedingt, ich meine, wir können noch jetzt noch ohne weiteres 3-4 weitere Stunden reden. Aber
ja, das machen wir vielleicht bei Gelegenheit. Vielleicht machen wir nur mal einen zu Meetings. Ich glaube, das ist nochmal ein echt interessanter und sehr, sehr relevanter Punkt. Das holen wir dann aber an anderer Stelle nach.
Okay.
Bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank. Ich werde den Move und den Basic Talk jetzt auch mal mit meinen Kindern üben.
Danke.
Mal gucken, ob er wirkt. Wenn sie dann der bewusste Anruf von meiner Frau kriegen, dann sage ich, der Mutter ist dann schuld. Ja.
Kann nur hoffen, dass ihre Kinder nicht anfangen, mich zu hassen, Adil.
Ich werde ihnen nicht verraten, dass ich es von ihnen habe. Ich schiebe es auf die Deborah Ten, da gehört es ja eigentlich.
Ja, gut, finde ich ja. Gut, ja.
Vielen Dank, Herr Mortler, machen Sie es gut.